Ja, guten Morgen zusammen. Und ich komme jetzt mit einer Frage und die ist nicht rhetorisch. Sagt euch der Name Christoph Kramer was? Also ich meine jetzt nicht euren Neffen oder so, sondern ich meine den Fußballer hier aus Solingen. 1991 hier in Solingen geboren. Ja, und dann hat er auch noch in Grefrath, wo wir ja nun gerade herkommen, seine Karriere begonnen in der Jugend. Und er hat es dann geschafft bis in die Bundesliga. Und ich denke, wenn ein Fußballer es bis in die Bundesliga schafft, dann hat er eine ganze Menge Erwartungen erfüllt. Aber der weiß da noch was draufzusetzen. Er wird nominiert für die deutsche Nationalmannschaft. Und ich denke, das ist ja schon fast so weit, dass man gar keine Erwartungen mehr haben kann. Aber der setzt da noch ein Krönchen drauf und wird mit dieser Mannschaft Weltmeister. Ich meine, wer kann sich Weltmeister nennen? Welche Erwartungen kann man da noch haben? Das ist ja nicht nur ein Kind unserer Stadt, das ist ein echter bergischer Junge. Nee, noch viel mehr, der das in Nationalheld. Ich habe mich gefragt, welche Erwartungen haben die Menschen an dich? Also fußballerisch keine. Aber da gibt es zwei Dinge, die sind mir so spontan eingefallen. Ich habe mein Büro in dem Keller und trinke häufig Kaffee und dann komme ich mit der leeren, schmutzigen Tasse angedackelt, stelle die auf die Anrichte. Meine Frau ist nicht da, ich mache mir einen neuen Kaffee, verschwinde. Und dann komme ich wieder hoch. Da kriege ich Mecker. Sie sagt zu mir, ich hatte eigentlich erwartet, dass du deine Tasse nicht auf die Anrichte stellst, sondern in den Geschirrspüler. Sie hat ja recht. Vielleicht noch so ein kleines Ding. Immer wenn ich wegfahre, dann fällt ihr ein, bring mir doch was mit, meist bring Brot mit. Ich komme dann nach Hause, ich bringe einen ganzen Teil Sachen mit, aber nicht das Brot. Naja, ich kann die Erwartung ja noch erfüllen, wenn ich dann losfahre und dieses Brot noch hole. Wisst ihr, all diese Erwartungen, die ich da nicht erfülle, ob es nun bei meiner Frau oder bei anderen sind, sind in der Regel so gestrickt, dass das nicht bewusst ist. Also ich sage nicht, ja, das will ich nicht oder so. Aber ich möchte heute von jemandem reden, der macht es ganz bewusst. Der sagt, nein, eure Erwartungen, die erfülle ich nicht. Könnt ihr euch vorstellen, von wem ich heute Morgen sprechen möchte? Ja? Genau, von Jesus will ich sprechen. Jesus ist ein Kind der Stadt Nazareth, zwar nicht in Nazareth geboren, aber dort aufgewachsen. Und zu jener Zeit, so schätzt man, hatte Nazareth zwischen 200 und 500 Bewohnern. Da kennt doch jeder jeden, oder? Also man sollte doch erwarten, aus der Synagoge kennt man ihn, man kennt ihn als Nachbarn, vielleicht als Freund und ich weiß nicht woher. Und genau dieses Kind der Stadt, also dieser Schreiner und Zimmermann, der verlässt Nazareth und bleibt fast ein Jahr weg. Und die in Nazareth, also die Nazarener, die hören auf einmal, dass dieser Schreiner und Zimmermann, hätte man von dem ja gar nicht abgeschossen, da auf einmal so einen Ruf kriegt, so bekannt wird. Und ich möchte jetzt lesen in Lukas 4, 14 bis 15, wie sich das in der Bibel anhört. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa. Und die Kunde von ihm erscholl durch das ganze umliegende Land. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Die kennen den als Schreiner und Zimmermann. Und jetzt kommt er zurück und ist ein Prophet. Aber noch viel besser. Noch viel mehr, dieser Jesus, der kann gesund machen. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich das rumsprechen würde, wenn wir in Solingen einen hätten, und egal wer hinkommt, der wird gesund? Das weckt doch in den Leuten eine ganze Menge Erwartungen. Und so war es auch sicher bei diesen Nazarenern. Ich kann mir so vorstellen, der Bürgermeister von Nazareth, der hat daran gedacht, eigentlich gehören an den Anfang, also an den Ortsrand, so Schilder in Nazareth, die Stadt der Gesundheit. Wer krank zu uns kommt, wird gesund nach Hause gehen. Der wird sich gedacht haben, wir brauchen mehr Hotels, wir brauchen mehr Restaurants, wir brauchen mehr Bäcker, wir brauchen mehr Metzger, wir brauchen Souvenirläden, unsere Stadt wird aufblühen, es wird pulsieren in unserer Stadt, wir werden weltberühmt werden. Das sind ja mal Erwartungen. Und auch die Rabbiner werden gedacht haben, wenn der hierher kommt, Herr Jesus, dann aber wird unsere Synagoge nicht mehr ausreichen. Wir müssen eine größere bauen, vielleicht sogar die weltgrößte Synagoge. Und jetzt wollen wir uns mal anhören, ob der Jesus wirklich nach Nazareth gekommen ist und wie das dann so abgelaufen ist. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Bitte weiter. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen, das Evangelium den Armen zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und sie Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Ich denke, hier muss ich so ein kleines Break machen in der Lesung. Ihr versteht ja alle Englisch. Gnadenjahr, da weiß wahrscheinlich nicht jeder, was mit anzufangen. Das hatten die Israeliten alle 49 Jahre. In diesem Jahr haben die dann allen den Leuten, die Geldschulden hatten, die Geldschulden erlassen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wir in Deutschland sprechen immer davon, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Warum greifen wir nicht zu göttlichen Lösungen? Aber nur am Rande. Ich möchte jetzt weiterlesen. Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich. Und in aller Augen in der Synagoge, alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Menschen in der Synagoge sich gefreut haben? Der ist nicht nur nach Nazareth gekommen, nein, er sagt auch und liest genau das, was man hören will. Der will sich um Arme kümmern, der will Blinde sehend machen, also Menschen gesund machen. Genau das haben die von Jesus erwartet und das liest er vor. Und jetzt sind alle Augen auf ihn gespannt. Das war die Lesung und jetzt erklärt er denen bestimmt, wie er das machen will. Vielleicht sogar bis ins Detail, wie die Hotels bauen sollen. Der hat sich auf solcher seine Gedanken gemacht. Und Jesus spricht weiter und sagt: Ich weiß, dass ihr Erwartungen an mich habt. Aber ich bin nicht bereit, eure Erwartungen zu erfüllen. Weil ihr nicht bei Gott seid im Prinzip. Und er gibt denen eine Erklärung und nennt dabei die Propheten Elia und Elisa. Und nennt dort Stellen, wo beide Propheten, die sehr bekannt sind und den Juden aus dem Text wirklich gut bekannt sind, dass die geschickt wurden nicht zu den Juden, sondern die wurden geschickt zu Nichtjuden. Und das in einer Zeit, wo es in Israel Probleme gab, viele Probleme. Aber Jesus schickt ihn nicht dahin. Und in diesem Zusammenhang, da merken die Menschen in der Synagoge, unsere ganzen Erwartungen, Wünsche und Träume, wenn wir in die Tonne kloppen. Dieser Jesus, der ist überhaupt nicht bereit, hier Leute gesund zu machen. Der ist überhaupt nicht bereit, sich um Gefangene zu kümmern. Der ist überhaupt nicht bereit, für diese Stadt Nazareth überhaupt etwas zu tun. Der sagt ganz klar nein. Vorher haben sich die Leute gefreut, dass er kam. Total gute Stimmung in der Synagoge. Und von nun an ändert sich die Stimmung, die kippt um 180 Grad. Einen solchen Jesus wollen sie nicht. Und hat er nicht auch gesagt, jetzt ist erfüllt vor euren Ohren, für wen hält er sich? Hält er sich etwa für den Messias? Dieses schreinende Würstchen? Das ist Gotteslästerung. Und wisst ihr, Gotteslästerung war damals die Todesstrafe. Und sie zerren ihn aus der Synagoge, bringen ihn an den Rand der Stadt, wo ein richtig steiler Abhang ist, und wollen ihn runterstürzen. Auf Deutsch, sie wollen ihn umbringen. Sie wollen Jesus ermorden. Und jetzt stellt euch diese Situation vor. Jesus steht mit dem Rücken zum Tod. Vor sich hat er diese große Menge an Menschen mit hasserfüllten Augen, mit wirklich Hass, mit Mordgelüsten, die wahrscheinlich schreien, gestikulieren und sagen, du Gotteslästerer und vielleicht noch viel Schlimmeres. Stellt euch diese Situation vor. Da sind ganz viele Menschen, die Jesus umbringen wollen. Und jetzt kommt dieser eine kleine Satz noch in diesem Kapitel zu Nazareth. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Ich wiederhole das nochmal. Und er ging mitten durch sie hinweg. Aus dieser schrecklichen Situation, ich sage es jetzt mit meinen Worten, Jesus geht durch diese Menschenmengen und ihm wird kein einziges Haar gekrümmt. Den fasst niemand an. Ich weiß nicht, das zu erklären. Wie kommt man aus so einer Situation raus? Aber ist das nicht ein Merkmal für das, was Jesus ist, nämlich der Messias? Hätten die Menschen nicht damals verstehen müssen, halt, wir lassen diesen Jesus nicht gehen? Jesus tut uns leid, wir waren fehlgelenkt. Bleib hier, bleib unter uns. Du bist unser Herr. Das wäre die richtige Lösung gewesen. Aber der Hass lässt es nicht zu. Der Hass vermeidet jede Verbindung mit Jesus. Wisst ihr, manchmal, dann stelle ich mir vor, auch ich, der Dirk, stehe unter diesen hasserfüllten Menschen. Nicht voller Hass, nicht voller Mordlust, aber enttäuscht. Da habe ich vielleicht gebetet und erwartet, und es kommt nicht. Wie geht ihr mit den Erwartungen um, die ihr an Jesus habt? Wie ist das so, wenn ihr betet, euer Betrieb muss Leute entlassen, weil die Aufträge nicht da sind und ihr betet, lieber Jesus, lass mich nicht dabei sein. Und dann kommt dieses Schreiben, Kündigung. Oder er liegt schwerkrank im Bett und betet, bitte Vater, mach mich wieder gesund. Vielleicht habt ihr schon ganz oft so gebetet, aber diesmal wird es noch schlimmer. Wie gehen wir damit um? Steht er auch dann in dieser Meute? Ist dem manchmal so im Rückspiegel unseres Lebens, also wenn wir zurückgucken, wie unser Leben so verlaufen ist, dann stellen wir vielleicht fest, dass diese Kündigung etwas Gutes für uns war. Wir haben einen neuen Job bekommen mit mehr Geld, mit mehr Aussichten, mit mehr Freude an der Arbeit. Diese Krankheit hat mich endlich wachgerüttelt. Wachgerüttelt, mit Dingen aufzuhören, die für mich nicht gut waren, mein Leben zu überdenken. Ich bin selbst ja so ein typischer Kandidat von Ungeduld. Und ich muss mir in diesen Momenten immer sagen, in dem Wort Erwarten und Erwartungen steckt das Wort Warten. Mir persönlich fällt das sehr schwer. Und wenn ich mir dann nochmal klar mache, was für einen großen Gott ich habe, wenn ich mir nochmal bewusst mache, dass Gott mich liebt, dass Gott dich liebt und nur, wirklich nur das Beste für uns will, dann sollten wir eigentlich dem Satz, den wir sehr oft beten, dein Wille geschehe, mehr Raum geben. Gott meint es immer gut mit uns. Und er hat es sogar bewiesen. Er hat seinen Sohn Jesus Christus hier ans Kreuz gehen lassen, wie ein Schlachtlamm. Aber Jesus ist auferstanden 3 Tage später, wie auch wir auferstehen werden. Ich denke, schöner kann man eine Predigt nicht beenden. Wenn ihr jetzt bitte aufsteht, ich möchte mit euch beten. Vater, du bist ein großer Gott, ein Gott, dem keine Grenzen sind. Und genau so grenzenlos liebst du uns. Das ist schön zu wissen, dass es so ist. Schön zu wissen, dass wir mit allem und mit jedem zu dir kommen können. Dass wir von dir sehr viel erwarten können. Aber dass wir uns immer darauf berufen, dein Wille zählt. Amen.